Die Vortragende ist Erika Wehling-Prangerl, arbeitet, seit sie denken kann, so sagte sie mir, für die Katz, kommunistische Arbeiterzeitung. Also das bezieht sich konkret auf 1970. Ihr Thema ist, dass eine Position zum sogenannten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der ist gleichzeitig Inhalt und Anlass, ist die Betrachtung zur politischen und rechtlichen Wertung und Bedeutung dieser bürgerlichen Begrifflichkeit. Unter dem Blickpunkt Völkerrecht, Recht der Völker, Fragezeichen.
Ja, dann fange ich mal an. Im Herbst 1914 wurde ein vaterländisches Gedicht veröffentlicht mit der Überschrift Das Volk der Dichter und Denker. Was ich euch jetzt vorlese, ist keine Satire, sondern ernst gemeint. Die letzte Strophe dieses Gedichts. Wir sind das Volk der Dichter und Denker, ja, Freunde, alles, wo es hingehört. Wir sind das Volk der Richter und Henker für jeden Schurken, der den Frieden stört. Jahre später, unter dem Hitlerfaschismus, wurden die Richter und Henker zum geflügelten Wort. Richter und Henker, mit den Richtern fängt es an. Bevor wir zu einem Volk der Henker gemacht werden, müssen wir erstmal ein Volk der Richter werden. Zum Beispiel mit Hilfe der klammheimlich verabschiedeten Verschärfung des Paragraphen 130 im Strafgesetzbuch. Mit dieser Verschärfung wird die freie Meinungsäußerung eingeschränkt, einschließlich der Anmaßung, dass deutsche Gerichte über vermeintliche Menschheitsverbrechen überall auf der Welt entscheiden können und müssen selbst über solche, für die noch kein Urteil eines internationalen Gerichts gefällt wurde. Bisher war es gemäß dem Paragraph 130 strafbar, Verbrechen des Hitlerfaschismus, die Vernichtung der Juden in Europa, den Völkermord an den Sinti und Roma sowie an den Russen, Polen und anderen in der Sowjetunion zu leugnen oder zu befürworten. Mit der Neufassung dieses Paragraphen werden diese Verbrechen gleichgesetzt mit allen möglichen vermeintlichen oder wirklichen Verbrechen auf der Welt. Zum Beispiel eine andere Anschauung als die Regierungsoffizielle zum Ukraine-Krieg kann einen jetzt unter Umständen auf die Anklagebank neben einem Holocaust-leugnenden Nazi bringen. Aus demselben Grund wurde dem Antifaschisten Heinrich Bücker Belohnung und Billigung von Straftaten nach § 140 Strafgesetzbuch vorgeworfen. Er konnte sich zwar erfolgreich juristisch wehren, aber die staatliche Bedrohung gegen alle, die sich gegen die Kriegshetze gegen Russland wehren, bleibt bestehen. Volk der Richter, diesen Eindruck hat man aber auch schon ohne diese Strafandrohung. Land auf, Land ab hört man diese Wortgruppe völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands, wenn auch teils aus Nachlässigkeit oder Unwissenheit. Das Urteil ist also gesprochen, aber von welchem Gericht? Was ist überhaupt Völkerrecht? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das egal? Kann das weg? Grundsätzlich ist das Völkerrecht nichts anderes als auch das bürgerliche Recht innerhalb von Staaten. Es handelt sich um Regeln, die ihren Ursprung in einer massenhaft verbreiteten, in kapitalistischen Gesellschaften vorherrschenden Erscheinung haben, dem Warenaustausch. Entwickelter Warenaustausch wird durch Geld vermittelt. Das Geld setzt für alle die ganz verschiedenen Waren einen gleichen Maßstab. Deshalb müssen die Regeln des bürgerlichen Rechts auch von der Gleichheit der Käufer und Verkäufer ausgehen. Die Bewegungen und Widersprüche, die durch den Warenaustausch entstehen, stellt Marx in seiner Schrift Lohnarbeit und Kapital so dar. Es findet eine Konkurrenz unter den Verkäufern statt. Es findet auch eine Konkurrenz unter den Käufern statt. Es findet endlich eine Konkurrenz unter den Käufern und Verkäufern statt. Zusammenfassend schreibt Marx, die Industrie führt zwei Heeresmassen gegeneinander ins Feld, wovon eine jede in ihren eigenen Reihen zwischen ihren eigenen Truppen wieder eine Schlacht liefert. Die Heeresmasse, unter deren hinter deren Truppen die geringste Prügelei stattfindet, trägt den Sieg über die Entgegenstehende davon. Das bürgerliche Recht gibt von diesen Vorgängen ein gutes Abbild. Es verallgemeinert sie. Ein Urteil kann aber nicht allgemein bzw. nach Gutdünken gefällt werden. Wenn sich die Kontrahenten einigen müssten, aber nicht können, oder wenn das Ganze in einer kriminellen Tat endet, dann geht das als Einzelfall vor Gericht. Der Einzelfall wird geprüft, indem beide Seiten gehört werden. Das bürgerliche Recht ist dialektisch und untersucht immer den Widerspruch in einem Einzelfall. Das Gericht entscheidet dann. Hinter Gerichten stehen bewaffnete Formationen des jeweiligen Staates. Das bürgerliche Recht wird also, wenn nichts anderes hilft, mit Gewalt durchgesetzt. Bevor ich zu den Unterschieden zwischen bürgerlichem Recht innerhalb von Staaten und dem Völkerrecht komme, möchte ich noch einmal auf Aspekte des angeblichen völkerrechtlichen Angriffskriegs zu sprechen kommen. Diese Formulierung hat mit dem bürgerlichen Recht nichts zu tun, vielmehr mit Willkür, die nur der weiteren Entrechtlichung und vermehrten Willkür der deutschen Justiz dienen kann. Bürgerliches Recht ist ohne die Behandlung der beiden Seiten des Widerspruchs nicht möglich. Selbst das großbürgerliche Blatt Frankfurter Allgemeine muss bei aller Gegnerschaft zur Russischen Föderation zugeben, bemerkenswert ist zunächst, dass Russland in seinen jüngsten Verlautbarungen an vielen Punkten das Recht anführt. Präsident Wladimir Putin nimmt ausdrücklich Bezug auf das in der UN-Charta enthaltene Selbstverteidigungsrecht und behauptet, dass Russland den international nicht anerkannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk Nothilfe leiste. Außenminister Sergej Lavrov argumentiert mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und mit Resolutionen der UN-Generalversammlung. Sogar die Pflicht, Selbstverteidigungsmaßnahmen dem UN-Sicherheitsrat anzuzeigen, ist Russland nachgekommen. Soweit das Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen. Da hätte ein Gericht wohl noch viel zu tun, um diese Widersprüche zu klären. Und noch ein weiterer Aspekt. Die Wortgruppe völkerrechtswidriger Angriffskrieg kommt daher stolziert wie ein Ergebnis von angestrengter Gedankenarbeit und sorgfältiger Recherche und seriöser Analyse. Dazu habe ich eben schon einiges gesagt. Es bedarf eines Gerichtsverfahrens, in dem beide Seiten gehört werden, bevor solch eine juristisch sich gebende Aussage überhaupt ernst zu nehmen ist. Aber selbst ein Gerichtsurteil dieses Inhalts wäre keine wissenschaftliche Aussage über den Sachverhalt, sondern eben nur ein Gerichtsurteil, das sich auf gewisse Regeln stützt und zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung dient, wie auch immer diese Ordnung aussieht. Das bürgerliche Recht bewegt sich nur an der Oberfläche, denn es kennt keine Klassen. Das bürgerliche Recht kennt den Warenaustausch und weiß nichts von der Warenproduktion. Aber in der Warenproduktion findet die Mehrwertproduktion statt. Die Kapitalisten können aus der Arbeit der Lohnarbeiter Profit schlagen, denn diese Arbeiter produzieren mehr an Werten, als zum Erhalt ihrer Arbeitskraft notwendig ist. Mit der Entwicklung des Kapitalismus sind so zwei Klassen entstanden, die Kapitalistenklasse und die Arbeiterklasse. Das bürgerliche Recht kennt keine Klassen. Es ist dialektisch, aber nicht materialistisch. Deshalb kann ein juristisches Urteil niemals ein Mittel im menschlichen Erkenntnisprozess sein. Das dauernde Bestehen auf einer Formel wie völkerrechtswidriger Angriffskrieg von staatlicher Seite ist einfach nur Demagogie, mit der vor allem Linke eingeschüchtert werden sollen. Und das funktioniert gut offensichtlich. Wie gefährlich diese Demagogie ist, werde ich noch ausführen. So, und jetzt zu den Unterschieden. Zu den Unterschieden in den Rechtssubjekten, das heißt den Trägern von Rechten. Beim innerstaatlichen Recht ist das so, Rechtssubjekte sind alle natürlichen und juristischen Personen. Natürliche Personen, also ich muss jetzt für euch die juristischen Begriffe, das sind nicht die, wie wir uns normal unterhalten. Natürliche Personen sind Menschen einfach, so wie wir hier sitzen. Juristische Personen sind alle Arten von Zusammenschlüssen, die Rechte wahrnehmen können. Vereine, Aktiengesellschaften, GmbHs, Gewerkschaften und so weiter. Beim Völkerrecht ist es ganz anders. Die Rechtssubjekte sind Staaten. Daraus ergibt sich, dass das Völkerrecht formal tatsächlich kein Recht der Völker ist. Und ich bin aber trotzdem noch nicht fertig mit dem Vortrag. Das wäre es ja eigentlich das Thema, aber das ist jetzt nur die formale Seite. In anderen Sprachen ist die Bezeichnung sehr viel sachlicher. Da ist es zum Beispiel internationales öffentliches Recht. Öffentliches Recht, weil es sich um Staaten handelt, nicht um private Organisationen. Die Bezeichnung internationales öffentliches Recht wird auch von deutschsprachigen Juristen öfters verwendet. Was dieser Begriff Völkerrecht nun genau aussagen soll, hatte ich keine Zeit herauszufinden. Ich fürchte aber, es hat eher nichts mit unserem Gesang Völker hört die Signale zu tun. Die Staaten, die Rechtssubjekte des Völkerrechts sind, vertreten die Interessen der jeweils in ihrem Land herrschenden Klasse. Was dann natürlich umso interessanter ist, je mehr Völkerrechtssubjekte in der Form der proletarischen Diktatur die Arena des internationalen Rechts betreten konnten. Ich will jetzt noch kurz was sagen, das ist hier nochmal zur Sprache gekommen, deshalb will ich es jetzt mal sagen, es gibt ja die Anerkennung von Staaten, das ist auch ein völkerrechtlicher Akt, der aber nichts darüber aussagt, ob ein Staat ein Staat ist. Also auch ein Staat, der von keinem anderen Staat anerkannt wird, ist ein Völkerrechtssubjekt und ist ein Staat. Ein Staat, also Voraussetzung ist, dass er ein bestimmtes Territorium beherrscht und mehr nicht. Also das ist einfach Demagogie, wenn hier immer gesagt wird, zum Beispiel die Volksrepubliken Donbass, die konnten, weil sie nicht anerkannt waren, sind sie keine Staaten. Das ist einfach Quatsch nach Völkerrecht, das stimmt einfach nicht. So, also so viel zu den Völkerrechtssubjekten, zu den Rechtssubjekten bei innerstaatlichen und Völkerrecht. Und jetzt kommen wir zu den Rechtsquellen. Im innerstaatlichen Recht sind die Rechtsquellen im Wesentlichen geschriebenes Recht, zum Beispiel Gesetze und Richterrecht, also Gerichtsurteile. Im Völkerrecht ist ein bisschen komplizierter, deshalb habe ich da einfach was abgeschrieben. Eine Besonderheit des Völkerrechts besteht darin, dass seine Grundprinzipien und andere Normen nur auf dem Wege der Vereinbarung zwischen den Staaten zustande kommen. Das heißt, die UNO ist kein Weltstaat. Die UN-Charta ist keine Weltverfassung. Die UNO-Vollversammlung ist kein Weltparlament. Der UN-Sicherheitsrat ist keine Weltregierung. Der Internationale Gerichtshof der UNO ist kein Weltgericht. Und schon gar nicht sind das die dubiosen internationalen Strafgerichte, die verhältnismäßig neu seit Ende circa der 90er Jahre installiert wurden. Alle rechtsgültigen Verträge zwischen Staaten sind also Quellen des Völkerrechts. Das geht bis hin zu einem besonders absoluten, absurden Beispiel, das ich euch nicht vorenthalten will. Das Deutschland liefert, 1933 schlossen die Hitlerfaschisten einen Vertrag, Konkordat mit der katholischen Kirche. Dieser Vertrag gilt weiter bis heute. Da nun der Vatikan ein souveräner Staat ist, gehört dieser Vertrag zu den gültigen Quellen des Völkerrechts. Aber nun zu den großen Vertragswerken, die großen Einfluss auf die Normen des Völkerrechts haben. Was wir direkt vor Augen haben, das ist die NATO, das ist die EU, die als solche Vertragswerke behandelt werden. Ebenso früher der Warschauer Vertrag. Es gibt weltweit viele solcher Vertragswerke mehrerer Staaten, die völkerrechtliche Wirkung haben, also nicht nur von imperialistischen Ländern, sondern auch von abhängigen und armen Ländern. Die UNO-Charta ist zwar, wie gesagt, keine Weltverfassung, aber als Vertragswerk fast aller Staaten eine sehr bedeutende Quelle des Völkerrechts. Wir sehen an all dem, wie sehr die Entwicklung der Klassenkämpfe weltweit ständig Einfluss auf die Normen des Völkerrechts haben. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden der Durchsetzung des Rechts. Ich habe vorhin gesagt, dass bewaffnete Formationen des Staates für die Durchsetzung des Rechts sorgen. Hier gibt es drastische, elementare Unterschiede. Und es ist geradezu lebenswichtig, sie zu beachten. Beim innerstaatlichen Recht ist die Polizei zuständig. Wir sehen mal davon ab, dass gerade hierzulande Polizisten auch militärische Aufgaben übernehmen und ziemlich viel, also deutsche Polizisten marschieren ziemlich viel in der Welt rum, wo sie nichts zu suchen haben. Wenn es sich um Klassenauseinandersetzungen handelt, kann das bis zum Bürgerkrieg gehen. Deshalb habe ich für nur um den Begriff Bürgerkrieg gekämpft, damit ich den hier benutzen kann. Also das kann eben bis zum Bürgerkrieg gehen. Eben kein Krieg nach außen, sondern nach innen. Beim Völkerrecht ist es so, die militärischen Formationen einzelner Staaten treten hier in Kraft. Was ist also, wenn man die Formel völkerrechtswidriger Angriffskrieg wirklich ernst nimmt und konsequent ist? Das Problem lässt sich nur durch Krieg, in dem Fall gegen Russland, lösen. Dafür gibt es bereits einen Präzedenzfall. Der Krieg gegen Jugoslawien, in dem die BRD mit Diplomatie und Bundeswehr eine entscheidende Rolle spielte. Ein erklärtes Kriegsziel war neben der Abtrennung der Provinz Kosovo, den Präsidenten Jugoslawiens Milosevic vor Gericht zu bringen. Milosevic war der damalige Putin. Der Krieg hat das Kräfteverhältnis des Bürgerkriegs in Jugoslawien verändert. Die serbische Regierung lieferte Milosevic schließlich an das extra gegen Jugoslawien eingerichtete internationale Strafgericht aus. Das Kriegsziel war erreicht, auch wenn es nicht ganz so lief wie gewünscht, da Milosevic statt zu bereuen darauf bestand, dass Deutschland die Hauptschuld an dem gesamten Balkankrieg trägt. Da hatte er recht. Er verstarb, bevor ein Urteil gefällt wurde. Was aber dieses Mantra völkerrechtlicher Angriffskrieg bewirken kann und soll, das ist wie einen Blankoscheck geben für einen direkten Krieg gegen Russland, falls er den deutschen Imperialismus eines Tages notwendig erscheint und günstig erscheint. Das Gerichtsurteil soll schon feststehen, bevor überhaupt jemand vor Gericht steht, sodass auch kein, dass es auch keinen Zweifel mehr gibt, falls man die russische Regierung bzw. Putin vors Gericht bomben will. Das zum Präzedenzfall Jugoslawien habe ich so ähnlich auch mal in der Kommunistischen Arbeiterzeitung geschrieben. Nur ist mir jetzt bei der Referatsvorbereitung etwas aufgefallen, was mir damals noch nicht so klar war. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt. Weder Milosevic noch Putin sind Völkerrechtssubjekte, sie sind nämlich keine Staaten. Sie sind, wie es in der Juristensprache heißt, natürliche Personen und damit Subjekte des innerstaatlichen Rechts. Was hier veranstaltet wird, ist das sogenannte Völkerstrafrecht, das mit dem Jugoslawien-Konflikt in Kraft gesetzt wurde. Angeblich fußt dieses Völkerstrafrecht auf den Prinzipien des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Ich meine, es geht hier nicht um die Fortsetzung des antifaschistischen Kampfes, sondern um imperialistische Einmischung und Drohung. Im Jahr 2002 ist das sogenannte römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Kraft getreten. Deutschland ist dabei, klar. Von den 5 Staaten des UN-Sicherheitsrats sind 3 nicht dabei. China, Russland und die USA. Nun zum Völkerrecht. Wie sollen wir uns da nun insgesamt dazu verhalten? Ob es das Völkerrecht gibt, das können wir uns nicht aussuchen. Solange es auf der Welt mehr als einen Staat gibt, werden diese Staaten Beziehungen zueinander haben und insbesondere in irgendeiner Form Vereinbarungen über Wirtschaftsfragen basierend auf dem Prinzip des Warenaustauschs treffen. Daraus folgt zwingend, dass ein Bedarf an verbindlichen Regelungen entsteht und dieser Bedarf wird das durch das Völkerrecht erfüllt. Ist das gut für uns oder schlecht? Wie vorhin schon gesagt, die beteiligten Staaten vertreten Klasseninteressen. Es hängt also alles vom internationalen Kräfteverhältnis ab, das wiederum in nicht geringem Maß von den Klassenkämpfen in den betreffenden Ländern abhängt. Und das ist für uns der eigentlich wesentliche Punkt in diesem Völkerrecht. Es ist ein Kampffeld der Bourgeoisie, das wir aufgrund der formalen Gleichheit ausnutzen können und müssen. So wie das innerstaatliche Recht oder zum Beispiel das bürgerliche Parlament, soweit es unsere Kräfte zulassen, auch in dieser Weise wegen der formalen Gleichheit ausgenutzt werden können. Dabei geht es nicht nur darum, ob unsere Bourgeoisie gegen das Völkerrecht verstößt. Das ist gar nicht so überraschend, da ja schon die Gründung der BRD ein Verstoß gegen das Völkerrecht war, nämlich gegen das Potsdamer Abkommen. Was will man denn da noch erwarten? Was wir zu tun haben, ist genau das Gegenteil von dem, was die Bundesregierung von uns will. Nicht Richter über andere Staaten und Völker wollen wir sein, sondern auch beim Kampf um das Völkerrecht gilt. Es geht um den Einzelfall und das ist unsere Zuständigkeit. Unsere Zuständigkeit für den Hauptfeind im eigenen Land. Im Jahr 1864 wurde bei der Gründung der ersten Internationale von Karl Marx dargelegt, dass die Arbeiterklassen die Pflicht haben, in die Geheimnisse der internationalen Politik einzudringen, die diplomatischen Akte ihrer respektiven Regierungen zu überwachen, ihnen, wenn nötig, entgegenzuwirken, wenn unfähig zuvorzukommen, sich zu vereinen in gleichzeitigen Denunziationen und die einfachen Gesetze der Moral und des Rechts, welche die Beziehungen von Privatpersonen regeln sollten, als die obersten Gesetze des Verkehrs von Nationen geltend zu machen. Der Kampf für solch eine auswärtige Politik ist eingeschlossen in den allgemeinen Kampf für die Emanzipation der Arbeiterklasse. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Besser kann man wohl nicht sagen, warum und wie wir unter den herrschenden Zuständen um das Völkerrecht kümmern sollten. Mit der Oktoberrevolution in Russland wurde zum ersten Mal ein Staat der Arbeiterklasse zum Völkerrechtssubjekt. Es gab keine Möglichkeit mehr, die Arbeiterklasse in den Beziehungen zwischen den Staaten und im Krieg zwischen den Staaten zu ignorieren. Den imperialistischen Krieg als Verbrechen zu kennzeichnen, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen zu achten und einen Frieden ohne Annexionen zu schließen, dieser Aufruf ging an die kriegführenden Länder. Und Sowjetrussland zu Hilfe zu kommen, dieser Aufruf ging an die Arbeiter der kriegführenden imperialistischen Länder. Für das Recht auf Selbstbestimmung hatte sich Lenin schon die Jahre vor der Oktoberrevolution eingesetzt, zum Beispiel 1916. Der Schwerpunkt der internationalistischen Erziehung der Arbeiter in den unterdrückenden Ländern muss unbedingt darin liegen, dass sie die Freiheit der Lostrennung der unterdrückten Länder propagieren und verfechten. Ohne das gibt es keinen Internationalismus. Wir haben das Recht und die Pflicht, jeden Sozialdemokraten, einer unterdrückenden Nation, der keine solche Propaganda treibt, als Imperialisten und Schurken zu behandeln. Das ist eine unbedingte Forderung, selbst wenn der Fall der Lostrennung vor der Errichtung des Sozialismus nur in einem von 1000 Fällen möglich und durchführbar wäre. Umgekehrt muss der Sozialdemokrat einer kleinen Nation den Schwerpunkt seiner Agitation auf das zweite Wort unserer allgemeinen Formel legen: freiwillige Vereinigung der Nationen. Er kann, ohne seine Pflichten als Internationalist zu verletzen, sowohl für die politische Unabhängigkeit seiner Nation als auch für ihren Anschluss an den Nachbarstaat XYZ und so weiter sein. In allen Fällen aber muss er gegen die kleinnationale Beschränktheit, Abgeschlossenheit und Isolation kämpfen, für die Berücksichtigung des Ganzen und Allgemeinen, für die Unterordnung der Interessen des Teils unter die Interessen der Gesamtheit. Mit Gründung der Sowjetunion 1922 wurde die Ukraine als Nation anerkannt. Die Bevölkerung von Finnland sprach sich mehrheitlich gegen eine Zugehörigkeit zur Sowjetunion aus und nahm ihr Recht auf Lostrennung wahr. Was wir aus all dem zu schließen haben, unter anderem erstens über Fragen des Selbstbestimmungsrechts, sollten wir uns bei Lenin informieren, bei Putin eher nicht. Zweitens, die Lostrennung der Krim und der Volksrepubliken vom Donbass waren keine Annexionen durch Russland, sondern die Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechts. Es fanden Abstimmungen statt, auf der Krim sogar zweimal, das erste Mal 1991, noch vor dem Zerfall der Sowjetunion. Was in der veröffentlichten Meinung geschieht, da ist das regelmäßige Verschweigen der Abstimmungen auf der Krim und die schon vor den Referenden im Donbass die hellseherisch verkündete Nachricht von den Scheinreferenten. All dies wird in einem Land behauptet, in dessen annektierten Teil niemals ein Referendum zum Anschluss der DDR an die BRD durchgeführt wurde. 1920 wurde der Völkerbund gegründet. Er half bei dem Recht auf Selbstbestimmung und beim Kampf um den Frieden überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, der Völkerbund war feindlich gegen die Sowjetunion gerichtet und, wie Lenin feststellte, nur auf dem Papier ein Bund, in Wirklichkeit eine Gruppe von Raubtieren ist, die sich gegenseitig bekämpfen und einander nicht im Mindesten trauen. Die heuchlerischen Friedensbeteuerungen des Völkerbundes inspirierten Bertolt Brecht zu einer Strophe in seinen Tierversen. Es war einmal ein Igel, der fiel in einen Tegel mit ranzigem Salatöl und das hat die Stacheln aufgeweicht. Da trat er in den Völkerbund, von einem blinden Tiger ward er dann dort herumgereicht als ein bekehrter Krieger. 1933 kam die offene, brutale Absage an irgendeine Art von Völkerrecht von einem der sich gegenseitig bekämpfenden Raubtiere. Das faschistische Deutschland trat aus dem Völkerbund aus. 1934 trat die Sowjetunion dem Völkerbund bei. Stalin dazu: Ende 1934 trat unser Land dem Völkerbund bei, ausgehend davon, dass er sich ungeachtet seiner Schwäche als eine Stätte zur Entlarvung der Aggressoren eignen und als ein gewisses, wenn auch schwaches Friedensinstrument dienen könnte, das imstande wäre, die Entfesselung des Krieges zu hemmen. Die Sowjetunion ist der Ansicht, dass man in so unruhigen Zeiten durch eine so schwache internationale Organisation, eine noch so schwache internationale Organisation wie den Völkerbund nicht ignorieren soll. 1939 wurde die Sowjetunion aus dem Völkerbund ausgeschlossen, offiziell wegen des Kriegs der Sowjetunion gegen Finnland, das zu einem Vasallenstaat Hitler-Deutschlands geworden war und zunehmend zu einer Bedrohung der Sowjetunion wurde. Heute wird dieser Krieg von den Anti-Russland-Hetzern gern mit dem heutigen Ukraine-Krieg verglichen. Damit soll suggeriert werden, dass Russland jetzt keiner Bedrohung ausgesetzt war und die Sowjetunion damals keiner Bedrohung ausgesetzt war. Auf was läuft diese Demagogie hinaus? Dann wäre ja der deutsche Faschismus niemals eine Bedrohung für die Sowjetunion gewesen. So wird Geschichte geschrieben. Der Ausschluss der Sowjetunion war die letzte wichtige Tat des Völkerbundes. Er spielte ab dann keine internationale Rolle mehr. Nach dem Sieg über den Hitlerfaschismus erreichte das Völkerrecht zunächst eine neue Qualität. Die faschistischen Staaten hatten das bürgerliche Recht durch faschistische Willkür ersetzt. In Deutschland wurde das gesunde Volksempfinden genannt. Mit im Wesentlichen drei großen Maßnahmen wurde das bürgerliche Recht international wieder in Kraft gesetzt. Erstens das Potsdamer Abkommen, einschließlich aller im vorangegangenen Verhandlungen der Alliierten. Zweitens die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg und Tokio. Drittens die Gründung der Vereinten Nationen, der UNO. Bürgerliches Recht in Form von antifaschistisch-demokratischem Recht, das ist der Charakter dieser Maßnahmen. Aber nicht nur das. Auch in diesem Fall wurde sich teilweise über bürgerliches Recht hinweggesetzt, aber nicht als faschistisches gesundes Volksempfinden, sondern als antifaschistisch-diktatorische Maßnahmen. Und das war richtig so. Worum handelte es sich? Die Alliierten hatten vorläufig das Kommando über Deutschland übernommen. Polen wurden die Gebiete jenseits der Oder und Neiße zugesprochen. Die deutsche Bevölkerung wurde, so wie in der Tschechoslowakei, umgesiedelt nach dem in Deutschland verbliebenen Territorium. Ein äußerst undemokratisches Vorgehen. Aber angesichts der Betätigung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung in diesen Gebieten als Stütze der deutschen Faschisten blieb nichts anderes übrig. Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen wurde ein wichtiger Grundsatz des bürgerlichen Rechts aufgehoben, das Rückwirkungsverbot. Rückwirkungsverbot heißt, man darf nicht für etwas bestraft werden, was zur Zeit der Tat keine Straftat war. Die Aufhebung des Rückwirkungsverbots im Nürnberger Prozess wurde damit begründet, dass die Strafbarkeit nach den von den zivilisierten Völkern anerkannten gemeinsamen Rechtsgrundsätzen gegeben war. So konnten die Nazi- und Kriegsverbrecher sich nicht auf die faschistischen Gesetze der Nazi-Diktatur berufen. Dies wurde auch im Kontrollratsgesetz Nummer 10 der Alliierten verbindlich festgelegt. 1952 hat die Bundesregierung das aber einfach für die BRD für nicht gültig erklärt. Mit unglaublicher Dreistigkeit versuchten die westdeutschen Eroberer der DDR, diese Formel auch für die DDR-Bürger anzuwenden, die also 1952 für die Nazi-Verbrecher als ungültig erklärt wurde. Ebenso antifaschistisch-diktatorisch wie dieses Rückwirkungsverbot ist die Struktur des UN-Sicherheitsrats. Er besteht aus 15 Mitgliedern, ursprünglich 11 Mitgliedern. 5 davon sind ständige Mitglieder. Ständige Mitglieder heißt so viel wie für immer. Sie sind nicht absetzbar oder abwählbar. Es handelt sich um die Mächte, die den deutschen und den japanischen Faschismus besiegt haben. Das war 1945 die Republik China, die Sowjetunion, Frankreich, die USA und Großbritannien. Die ständigen Mitglieder sind entscheidend, da jedes von ihnen gegen einen Mehrheitsbeschluss ein Veto einlegen kann. Eine weitere antifaschistisch-diktatorische Bestimmung ist die Definition der Feindstaaten durch die UNO. Das sind hauptsächlich Deutschland und Japan. Gegen sie können ohne Ermächtigung durch den Sicherheitsrat Zwangsmittel verhängt werden. Schon nach kurzer Zeit wurden die antifaschistischen Ziele der UNO ausgehöhlt, indem die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens in Deutschland durch die Westmächte ständig verletzt wurden. Das Jahr 1949 wurde zu einem Jahr der Siege und der Niederlagen. Viele Länder befreiten sich vom imperialistischen Joch, gründeten Volksrepubliken, darunter auch das große China. Ein Drittel der Menschheit war damit befreit. Gleichzeitig wurde das Potsdamer Abkommen in Stücke gerissen, in dem der Separatstaat BRD gegründet wurde, den die westlichen Alliierten hofften, als Speerspitze gegen die Sowjetunion nutzen zu können. Diese antikommunistische Kehrtwendung machte auch vor der UNO nicht Halt. Die Volksrepublik China konnte den ihr zustehenden Sitz in der UNO nicht einnehmen. Die konterrevolutionäre Partei Kuomintang, die sich auf der chinesischen Insel Taiwan als Republik China verschanzt hatte, erhielt statt der VR China den Sitz in der UNO und den Sitz im Sicherheitsrat, dies aufgrund der Stimmenverhältnisse in der UNO. Die Sowjetunion versuchte daraufhin, aus Protest den Sicherheitsrat durch ihre Abwesenheit zu blockieren. Die anderen Mitglieder des Sicherheitsrats hielten sich aber nicht an die gültigen Regelungen und nahmen die Abwesenheit der UdSSR als Zustimmung. So kam es dazu, dass der Sicherheitsrat dem ersten antikommunistischen Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Krieg gegen die Demokratische Volksrepublik Korea, das UNO-Mandat erteilte. Chinesische Volksfreiwillige eilten Korea zu Hilfe. Die UNO erklärte daraufhin die VR China zum Aggressor. Stalin erklärte 1951 zu dieser Entwicklung. Die Organisation der Vereinten Nationen, die als Bollwerk zur Erhaltung des Friedens geschaffen wurde, verwandelt sich in ein Instrument des Krieges, in ein Mittel zur Entfesselung eines neuen Weltkrieges. Es ist bezeichnend für die gegenwärtigen Zustände in der UNO, dass zum Beispiel die kleine Dominikanische Republik in Amerika, deren Bevölkerung kaum 2 Millionen zählt, heute das gleiche Gewicht in der UNO hat wie Indien und ein viel größeres Gewicht als die Chinesische Volksrepublik, die des Stimmrechts in der UNO beraubt ist. Somit verwandelt sich die UNO in ein Instrument des Aggressionskrieges und hört zugleich auf, eine Weltorganisation gleichberechtigter Nationen zu sein. Die Organisation der Vereinten Nationen betritt auf diese Weise den unrühmlichen Weg des Völkerbundes. Damit begräbt sie ihre moralische Autorität und setzt sich dem Verfall aus. Bis 1971 saß die Kuomintang-Clique als angebliche Republik China, dargestellt durch die Insel Taiwan, in der UNO und deren Sicherheitsrat statt der Volksrepublik China. Die KP Chinas sah das mit einer gewissen Gelassenheit und vertraute auf die sich entwickelnden Kämpfe der Völker gegen den Imperialismus, die nach und nach auch die UNO veränderten. Tatsächlich konnten sie der VR China den ihr zustehenden Sitz in der UNO erkämpfen, wie auch den Sitz im Sicherheitsrat. Taiwan wurde aus der UNO ausgeschlossen. So wie die internationalen Klassenkämpfe keinen geradlinigen Verlauf nahmen, so auch die Entwicklung der UNO. Was man insbesondere auch an den Aktivitäten des deutschen Imperialismus in dieser Zeit bis heute nachvollziehen kann. 1973 wurden die beiden deutschen Staaten in die UNO aufgenommen. Nach dem Wortlaut der UN-Charta waren sie immer noch Feindstaaten. Aber es bestand ein allseitiges Interesse der Aufnahme. Vom deutschen Imperialismus, aber auch von anderen Imperialisten, sogenannt Wandel durch Annäherung. Was sich zunächst gewandelt hat, war die Beziehung beider deutscher Staaten untereinander. Über 2 Jahre hatte die BRD der DDR offen die Anerkennung verweigert und bis 1969 Staaten bedroht, die diplomatische Beziehungen zur DDR aufnehmen wollten. Ab Ende der 60er Jahre änderte sich ihre Taktik. Es wurde eine neue Theorie entwickelt und eine ganz neue Rechtsform erfunden, nämlich die staatsrechtliche statt der völkerrechtlichen Anerkennung. Was ist eigentlich Staatsrecht? Die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt das so. Das Staatsrecht umfasst alle rechtlichen Regelungen, die den Aufbau, die Organisation, die Befugnisse und Tätigkeiten des Staates und das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, / Bürgertum, betreffen. Das Staatsrecht, auch Verfassungsrecht, ist Teil des öffentlichen Rechts. Soweit die Bundeszentrale für politische Bildung. Es handelt sich also eindeutig um ausschließlich innerstaatliches Recht. Und was ist nun eine staatsrechtliche Anerkennung? Das ist so viel wie zum Beispiel die Anerkennung des Freistaats Bayerns durch die BRD. Die staatsrechtliche Anerkennung ist also im Grunde genommen die Einladung an die DDR, sich annektieren zu lassen. 1972 wurde der Grundlagenvertrag zwischen BRD und DDR abgeschlossen, in dem diese etwas versteckte Nichtanerkennung festgeschrieben wurde. Die CDU und CSU als Gegner der neuen Ostpolitik klagten gegen den Grundlagenvertrag. Aber das Bundesverfassungsgericht konnte die Kläger beruhigen. Es handelt sich bei dem Grundlagenvertrag ganz bestimmt um keine Anerkennung der DDR. Die Grenze zwischen BRD und DDR zeigt zu sehen als wörtliches staatsrechtliche Grenze, ähnlich denen, die zwischen den Ländern der Bundesrepublik verlaufen. Die BRD schafft es immer wieder, gegen demokratische Völkerrechtsprinzipien vorzugehen, ohne im juristischen Sinne völkerrechtswidrig zu handeln. So auch eben bei diesem Grundlagenvertrag mit die BRD, unterstützt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, schon die Annexion der DDR androhte. Dieses Verhältnis zum Völkerrecht sollte kein Einzelfall bleiben. Ein weltweit beachtetes ständiges Ärgernis war in der BRD die geübte Praxis, Nazi- und Kriegsverbrecher nicht zu bestrafen oder ihre Bestrafung zu verzögern, sodass die Verjährung ihrer Taten drohte oder sogar eintrat. Viele wurden nicht wegen Mord, sondern wegen Totschlag bestraft, beziehungsweise nicht bestraft, weil die Verjährungsfrist für Totschlag kürzer war als für Mord. Dass die Taten oft als Totschlag gewertet wurden, liegt an dem speziellen westdeutschen bzw. deutschen Strafgesetz. Nicht die Tat wird bestraft, sondern die Eigenschaften des Täters. Da wurde oft so geurteilt, dass die Nazitäter nicht aus niedrigen Beweggründen, sondern vielmehr aus äußerst edlen oder zumindest verständlichen Beweggründen gemordet hatten und deshalb nicht als Mörder gelten konnten. Man hatte, um Zeit zu gewinnen, den Beginn der Verjährung auf 1949 festgelegt 1969 drohte die 20-jährige Verwährungsfrist einzutreten. Man kam nicht zu Rande, vertagte das Ganze und verlängerte die Verjährungsfrist für Mord auf 30 Jahre. Man fürchtete zu der Zeit auch, dass eine UNO-Konvention zur Nichtverjährbarkeit dieser Taten auf den Tisch kommen konnte, was im Jahr 1969 dann auch geschah. Die DDR trat dieser Konvention sofort bei. Die BRD ist dieser Konvention bis heute nicht beigetreten. Vielmehr fand man in der Verjährungsdebatte im Bundestag schließlich die Lösung für Mord, überhaupt die Verjährungsfrist aufzuheben. Gegen diese Rechtsverdrehung gab es demokratischen Protest, wenn auch viel zu geringen. 32 Persönlichkeiten unterschrieben eine Erklärung für ein ehrliches und klares Nein zur Verjährung von Nazi-Verbrechen. Zu den Unterzeichnern gehörte Wolfgang Abendroth, Bernd Engelmann, Peter Gingold, Thomas Schmitz-Bender, Ute Schilde, Hannes Wader und Norman Pech. In der Erklärung heißt es, Nazi-Vergangenheit verjährt nicht, solange sie ihre Zukunft bedroht. Mit der Nazi-Vergangenheit kann es keinen Frieden, auch keinen Rechtsfrieden geben. Mord ist nicht gleich Mord. Aus den gleichen Gründen, die gegen eine Verjährung von Nazi- und Kriegsverbrechen sprechen, wäre es aber keine Lösung, sondern ein folgenschwerer Fehler, die Aufhebung der Verjährung für jedweden Mord zu verfügen. Denn es spricht der Gerechtigkeit Hohn, wenn die Verfolgung von Nazi-Verbrechern nur dann möglich sein soll, wenn zugleich anderen Menschen ein Recht genommen wird. Menschen, die sich zwar eines schweren Verbrechens für des Mordes zu schuldig gemacht haben, aber nichts für die Verbrechen des Nazi-Regimes können. Es ist eine erschreckende Preisgabe von Anschauungen, für die allen voran die Arbeiterbewegung gestritten hat, wenn ausgerechnet ein sozialdemokratischer Justizminister für eine Nichtverjährung jedweden Mordes anführt, dass solche Menschen sowieso nicht resozialisierbar seien. Die Gleichstellung mit solchen Taten in Form der Nichtverjährung jedweden Mordes bedeutet eine ungeheure Verharmlosung der Nazi-Verbrechen. Denn dieses Foltern und millionenfach Morden war Teil eines staatlich organisierten Verbrechens, geschah gegen Bezahlung und im Namen einer Ideologie, die die Ausrottung von Teilen des eigenen Volkes und anderen Völkern für rechtens erklärte. Damit sich das nie wiederholt, deswegen kann und darf es dafür keine Verjährung geben. Umso angebrachter und notwendiger ist es, durch den sofortigen Beitritt zu dieser UNO-Konvention auf gerechte und einfachste Weise dafür zu sorgen, dass der staatlich organisierte Mord des Nazi-Regimes auch nach dem 31.12.1919 wieder verjährt, noch bagatellisiert wird durch die Gleichstellung mit der allgemeinen Kriminalität. Soweit aus dieser Erklärung. Beim Bundestag fand das kein Gehör. Eine ganz große Koalition beschloss die Nichtverjährung von Mord. Allerdings gab es einen Lichtblick in dieser Debatte. Das waren die Beiträge einer kleinen Minderheit von Abgeordneten, die sich um ein ehrliches Nein zur Verjährung von Nazi-Verbrechen wenigstens bemühten. Zu ihnen gehörte der Abgeordnete Mayhofer und einige weitere FDP-Abgeordnete und der SPD-Abgeordnete Waldemarte. Mayhofer erklärte in seiner Rede, über Mord wächst irgendwann mal Gras, und zwar schon in einer Generation im Regelfall. Aber über Auschwitz wächst kein Gras und noch nicht mal in 100 Generationen. Er fand kein Gehör. Bezeichnend für die überwältigende Mehrheit im Bundestag war der Debattenbeitrag des CDU-Abgeordneten Blumenfeld. Der sagte, aber die diesen Gruppenantrag eingebracht haben, haben nicht nur auf die Vergangenheit abgestellt, sondern auch auf die Gegenwart und Zukunft, etwa auf die brutalen Gewalttaten sogenannter politischer Terroristen und auch diejenigen, gegen die Deutschen drüben jenseits der Grenze gewalttätig und mit Mord diese unsere Menschen überzogen haben. Und auch für die gilt, dass es keine Verjährung geben darf. Soweit dieser Blumenfeld. Das haben also alle, die in der DDR geschützt haben, nach der Annexion zu spüren bekommen. Und es ist ja schon bedrückend, wie viele fortschrittliche Menschen damals mit der Nichtverjährbarkeit von Mord zufrieden waren und nicht darüber nachgedacht haben, warum die herrschende Klasse hierzulande die UNO-Konvention über die Nichtverjährbarkeit von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit scheut wie der Teufel das Weihwasser. Ein weiteres Beispiel für ganz legale Völkerrechtsverdrehung ist die Behandlung des Münchner Abkommens von 1938 durch die BRD. Das Münchner Abkommen, das die faschistische deutsche Regierung mit Frankreich, Großbritannien und Italien abschloss, beinhaltete die sofortige Räumung des Grenzgebietes Sudetenland durch die Tschechoslowakei und Übereignung an das faschistische Deutschland. Der Tschechoslowakei wurde nicht mal ein Mitspracherecht eingeräumt. Frankreich und Großbritannien hegten die Hoffnung, durch diese Appeasement-Politik den Appetit des aggressiven faschistischen Deutschland zu stillen. Bekanntlich war das Gegenteil der Fall. Das Münchner Abkommen war eine wichtige Etappe auf dem Weg zum Krieg gegen die Völker Europas. 1973 schloss die BRD einen Vertrag mit der CSSR. Es war der letzte Vertrag in der Reihe der Ostverträge im Zuge der Politik des Wandels durch Annäherung. Die CSSR beharrte zunächst auf der berechtigten Forderung, dass das Münchner Abkommen nicht nur als ungültig zu betrachten sei, sondern als null und nichtig von Anfang an. Es dauerte etwas, aber schließlich hat die BRD dann doch durchgesetzt, dass eine solche Formulierung nicht und dass sie eine solche Formulierung nicht unterschreiben musste. Dasselbe Spiel wiederholte sich, als 1997 eine deutsch-tschechische Erklärung zwischen BRD und Tschechischer Republik geschlossen wurde. Diese Erklärung enthält erschütternde Geschichtsverdrehungen und stellt die Geschichte von 1945 so dar, als hätte die Tschechoslowakei sich durch die Umsiedlungen und so weiter völkerrechtlich vergangen. Das Münchner Abkommen für null und nichtig von Anfang an zu erklären, war natürlich wieder nicht drin. Bundeskanzler Kohl drohte vor Abschluss der Erklärung, wenn Prag sich gute Nachbarschaft wünsche, müsse es die deutsche Geschichtsschreibung akzeptieren. Die KSCM, KP Böhmens und Mehrens organisierte eine Kampagne gegen die deutsch-tschechische Erklärung und forderte zur internationalen Solidarität mit dieser Kampagne auf. Leider war sie dabei der Mehrzahl der deutschen Linken an der falschen Adresse. Wieder mal war man froh, dass nun endlich eine friedliche Lösung gefunden sei. Im Gegensatz dazu schrieb der Vorsitzende der KSCM unter Bezugnahme auf die Entwicklung in Europa nach 1933, wir würden es bedauern, wenn in der Zukunft gesagt werden könnte, dass mit dem Angriff auf die Souveränität der Tschechischen Republik eine neue Unterwerfung Europas begann. Übrigens haben von den 4 Staaten, die an dem Münchner Diktat beteiligt waren, 3 anerkannt, dass dieses Abkommen null und nichtig von Anfang an war. Frankreich, Großbritannien und Italien. In den 90er Jahren nach Annexion der DDR gliederte sich die BRD mehr und mehr in das außenpolitische Weltgeschehen, auch militärisch ein. 1994 erklärte das Bundesverfassungsgericht jegliche Einsätze der Bundeswehr auch außerhalb des NATO-Gebiets für verfassungskonform. Im gleichen Jahr erklärte die Generalversammlung der UNO die Feindstaatenklausel für obsolet. Es konnte also richtig zur Sache gehen. Mit Eigenmächtigkeiten, Intrigen und Geheimdiplomatie hatte die BRD den Konflikt in Jugoslawien geschürt. Ein militärisches Eingriffen unter UNO-Mandat scheiterte im Sicherheitsrat, weil Russland sein Veto einlegte. So wurde der Krieg gegen Jugoslawien durch die NATO unter Anstiftung Deutschlands ohne UNO-Mandat geführt. Er war, so sind die meisten Völkerrechtsjuristen einig, völkerrechtswidrig. Mit dem UNO-Mandat wäre er nicht völkerrechtswidrig gewesen. Und was meint ihr? Wäre der Jugoslawienkrieg unter UNO-Mandat besser gewesen? Doch wohl nicht. Wir sollten also sehr gut überlegen, ob diese Vokabel völkerrechtswidrig, selbst wenn sie eindeutig stimmt, wirklich aufklärerisch wirkt. Wie gesagt, das Attribut völkerrechtswidrig enthält keine Analyse, keine konkrete Beurteilung. Nehmen wir nur die solidarische Hilfe der chinesischen Volksfreiwilligen Anfang der 50er Jahre im Koreakrieg. Dafür wurde die VR China von der UNO als Aggressor gebrandmarkt. Die VR China hat also demnach völkerrechtswidrig gehandelt. Den Schuh müssen wir uns nicht anziehen. Die chinesischen Volksfreiwilligen verdienen unser Gedenken an ihren tapferen und opferreichen Einsatz. Als Russland im April dieses Jahres im UNO-Sicherheitsrat routinemäßig den Vorsitz übernahm, war das Gestöhn groß, wie unerträglich das sei. Was für den deutschen Imperialismus vor allem unerträglich ist, ist die Tatsache, dass es seit Beginn der 90er Jahre erfolglos um den Status eines ständigen Mitglieds im Sicherheitsrat kämpft, das heißt also eines Mitglieds, das unabsetzbar und mit einem Vetorecht ausgestattet ist. So will der deutsche Imperialismus dreist in die Reihe der Befreier vom deutschen und japanischen Faschismus treten. Dazu eine Anmerkung noch. Russland hat beim Zerfall der Sowjetunion mit Zustimmung der anderen Sowjetunion den Platz der UdSSR im Sicherheitsrat übernommen, besitzt also diesen Platz mit Recht. 2005 legte die BRD gemeinsam mit Staaten aus Afrika, Asien und Lateinamerika der Generalversammlung der UNO einen Entwurf zur Reform des Sicherheitsrats vor, versuchte also auf den Schultern der armen und abhängigen Länder sein Ziel zu erreichen. Allerdings musste der Antrag schon vor der Zusammenkunft der Generalversammlung zurückgenommen werden, weil er aussichtslos war, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Heutzutage ist angesichts des turnusmäßigen Vorsitzenden Russlands schon wieder die Diskussion um eine Reform des Sicherheitsrats entbrannt. Manche Linke hierzulande meinen auch, es sei jetzt an der Zeit, den Sicherheitsrat zu reformieren. Es macht aber einen enormen Unterschied, ob Länder wie Indien oder Brasilien sich für diese Forderung aufstellen oder ob der deutsche Imperialismus das macht, gegen den japanischen Imperialismus die UNO und das Konstrukt des Sicherheitsrats mit ständigen Mitgliedern ja erst geschaffen wurde. Da sollten wir die Position vertreten, für dieses Deutschland keinen Platz als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Ob das Völkerrecht ein Recht der Völker ist oder werden kann, hängt einzig vom Kräfteverhältnis im Klassenkampf ab. Dass der nächste Weltkrieg so lange aufgeschoben werden konnte, lag nicht an der Existenz der UNO, sondern das lag daran, dass sehr große Teile des Erdballs dem Imperialismus entzogen waren, von dem nur ein Teil vom Imperialismus sozusagen mit friedlichen Mitteln zurückerobert worden ist. Die UNO kann nur ein Hilfsmittel sein für den Frieden unter den Völkern, vorausgesetzt, die Arbeiterbewegung geht wieder nach vorn. Wenn nicht, wird die UNO ein Hilfsmittel für die Intrigen der Imperialisten sein. Wenn wir jetzt hier und heute für den Frieden kämpfen wollen, dann geht das nicht, ohne dass wir uns weigern, uns zu einem Volk von Richtern und Henkern machen zu lassen. Gleichgültigkeit gegen das Völkerrecht schadet in unserem Kampf genauso wie kindliches Vertrauen in das Völkerrecht. Das wollte ich mit meinen Beispielen zum sogenannten staatsrechtlichen Anerkennung der DDR, zur UNO-Konvention über die Verjährbarkeit von Naziverbrechen und zur Frage der Ungültigkeit des Münchner Abkommens von Anfang an machen. An die Stelle der Gleichgültigkeit und des kindlichen Vertrauens sollten wir den antifaschistischen Kampf um ein demokratisches Völkerrecht setzen gegen die deutsche Regierung, gegen die deutsche Bourgeoisie.